Podcast Folge 66, Fight Report Nummer 16, diesmal nicht mit Michael Riesch, sondern mit Markus Haas.
Hallo, ich fühle mich echt geehrt, dass ich den Michi heute ersetzen darf.
Ja, er hat sich eh schon beschwert, dass er einfach so ersetzt wird.
Ja, schau mal, ob ich mithalten kann mit seinem Charme, mit seinem Witz. Die schönere Frisur habe ich auf jeden Fall.
Ja, das kann ich bestätigen. Michi, der boxt heute am Abend, es ist Samstag, der 25. Juni. Der macht einfach einen Boxkampf. Was sagst du nur dazu als Ringercoach und Freund?
Also, wo ich zum ersten Mal das gehört habe, habe ich es gar nicht verstanden. So, was?
Das versteht, glaube ich, nicht mehr keiner.
Michi und Boxen, das ist für mich. Ja. Wie wenn der Schober sagt, er fährt morgen Formel 1 oder so. Obwohl.
Das wird ihm zutrauen.
Das kriegt er hin.
Ja. Das war das so schon.
Ich glaube aber, also ich glaube, das ist mir der Michi nicht böse, ist kein Geheimnis. Stand-up ist der Michi jetzt nicht so die Koryphäe. Hat sich sehr verbessert in den letzten Jahren, aber sein Spezialgebiet war immer der Bodenkampf. Ich glaube aber, dass so ein Boxkampf ihm voll helfen kann.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, egal welche Disziplin es ist, wenn man beim Wettbewerb teilnimmt, lernt man viel mehr als in ein, zwei, drei Monaten Training. Und deswegen glaube ich, ich glaube, dass er sich gar nicht so schlecht machen wird und dass ihm das voll in der Entwicklung helfen kann. Und ich finde es eh cool. Wieso nicht, wenn er gerade keinen Kampf hat, mal beim Boxen reinspringen. Vielleicht liegt ihm das auch so, dieser Fokus, sich konzentrieren auf eine Disziplin. Das ist schon mal schon was anderes. Als okay, du musst dich jetzt vorbereiten auf Stand-up, Grappling, Ringen und immer am Gegner angepasst. Vielleicht ist es eine nette Abwechslung. Ich bin gespannt. Wir müssen es irgendwie live anschauen hier.
Ja. Ich bin schon sehr gespannt, wie wir ein sehr spannendes Kampfwochenende heute sitzen. Eigentlich sitzen wir da gerade in einem Hotelzimmer in Grimma bei Leipzig in Deutschland. Und ich habe mir gedacht, Alter, Montag, neue Podcast-Folge, brauche jemanden. Markus war so nett und hat gesagt, passt, machen wir. Und jetzt werden wir noch kurz ein bisschen über Markus seinen Kampf sprechen, weil du bist Gott sei Dank auch in seiner Ecke.
Yes, wir sind da, wie du gesagt hast, irgendwo in der Nähe von Leipzig bei der Super League. Ist eigentlich eine Berliner Veranstaltung. Ziemlich professionelles, cooles, großes Event. Darko hat das Main Event heute, also ein 5-Runden-Kampf, 5x5 Minuten, gegen Farbod Iranejad. Auch ein starker Typ, kommt aus dem Ringen. Und das wird ein ziemlich, ziemlich krasser Fight, glaube ich, heute. Also egal, wie es ausgeht, das ist Feuerwerk vorprogrammiert.
Zumindest bei den Interviews davor hat schon sehr spannend geklungen.
Ja, ist witzig, weil die beiden eigentlich sich gut verstehen. Also ja. Da gab es jetzt keinen Trash-Talk, also nicht wirklich. Aber bei Leuten, die sich eigentlich gut leiden können, sind das meistens die härtesten Schlachten. Also meine Theorie ist, wenn du jetzt so ein Hassduell hast, ja. so wie Conor McGregor gegen Jose Aldo.
Oh, ja.
Wenn du so ein Hassduell hast und vorher dich schon wochenlang beschimpfst, beleidigst, dann manche Kämpfer brauchen das, glaube ich. Aber für manche ist das sicher auch eine Art von Druck.
Mhm.
So, weil ich darf nicht verlieren, das wird so unangenehm. Ich kann verlieren, aber nicht gegen den Typen. Und wenn man das im Kopf hat, vielleicht kämpft man dann auch ein bisschen sicherer, weil man sich denkt, okay, bei jedem Fehler und einfach so diese Panik vom Verlieren, das blockiert dich halt im Kampf. Und wenn aber dieser Trash-Talk und dieser ganze Hass und der Stolz einmal zur Seite geschoben ist, dann konzentriert man sich zu 100% aufs Kämpfen. Dann geht man komplett furchtlos rein und ja, prügelt sich am Ende des Tages einfach. Das ist so meine Theorie.
Aber man sagt ja immer, man sollte niemals reingehen mit Wut oder Ärger oder sonst was.
Genau, weil das halt Emotionen oft ein bisschen blockieren. Ich glaube, in manchen Fällen brauchst du ein bisschen so diese Aggression und so, dass du wirklich ganz da bist. Wenn du zu locker bist oder gar nichts fühlst, stimmt meistens auch irgendwas nicht. Dann bist du einfach nicht da an dem Tag. Und ja, ist sicher von jedem Kämpfer zu Kämpfer unterschiedlich, das ist super individuell. Aber in dem Fall, glaube ich, werden die zwei es wirklich krachen lassen. Farbod ist, glaube ich, schwierig zum Kämpfen, weil starker Ringer ist aber nicht so der typische Ringer, der dich jagt und wie man es von Khabib kennt, sondern ist im Stand-up sehr defensiv. Also wenn man selber nicht angreift, passiert nicht viel. Darko hat aber einen guten Plan, wie er das macht und ich glaube, es wird 5x5 Minuten Action.
Ja.
Ach, ich freue mich, nach so langer Zeit den Darko wieder im Ring zu sehen.
Ja, es war schon 2 Jahre, gell?
Ja, fast 2 Jahre, ja.
Bellator letztens.
Und eigentlich ist der Darko gefühlt seit einem Jahr in der Vorbereitung.
Ja.
Also der hat ja ganz viele Kampfangebote gehabt und dann wieder Absagen und sich vorbereitet wochenlang für einen sehr guten Kampf in Schweden. Hat sich die Rippe gebrochen in der Vorbereitung, Kampf verschoben, wieder in der Vorbereitung, dann hat der Gegner den Kampf abgesagt oder das Management hat gesagt, na, wir machen den Kampf doch nicht mehr. Und dann haben wir das Angebot bekommen von Super League und ziemlich cool gewesen. Also das Angebot ist ein ziemlich gutes Angebot und ein guter Kampf um den Titel. Was gibt es Besseres?
Voll. Und erstes Mal 61,2 Kilo.
Genau, also Darko hat immer in der Gewichtsklasse zwar kämpft, aber du hast ja so ein bisschen eine Toleranz. Ich glaube, die ist bei 61,7, manchmal 61,8, manchmal sogar 62.
Catchweight.
Aber für einen Titelkampf brauchst du dieses, man sagt, Championship Weight, was genau auf dem Punkt sein muss, 61,2. Was super spannend war, weil, wo ich von dem Kampf gehört habe, ich hatte, die einzige Sorge war bei mir beim Weightcut. So, okay, Darko war noch nie auf dem Gewicht. Wie machen wir das? Und er hat das so gut gemacht die letzten Wochen, dass das der beste Weightcut von allen war bis jetzt. Also selbst wenn er bis 66 kämpft hat, war's gefühlt schlimmer für ihn als das heute. Also da bin ich echt ein bisschen stolz auf ihn, weil er da zusammen mit dem Ian, mit dem Striking Coach, sich so die letzten Wochen vertieft hat, selber kocht hat und voll der Bäcker und Koch geworden ist. Sein Essen trackt alles und hat super funktioniert, ja.
Ja, ist ein neues Hobby, da haben wir heute schon mal drüber gesprochen. Darko bockt. Was zur Hölle ist da los? Wann ist das?
Seit dem Weightcut, oder halt nicht nur den Weightcut, sondern seit der Vorbereitung. Darko, glaube ich, weiß jeder, der isst Süßigkeiten, der liebt Süßigkeiten.
Ja. Er kennt da die Besten, das ist unglaublich. Er hat mich damals dazu gebracht, bei Burger King dieses Hot Brownie mit Eis obendrauf zu essen, ist so gut. Jedes Mal, wenn ich einen Burger King sehe, muss ich da einen, nur wegen diesem Hot Brownie mit Eis.
Ja, Darko ist ein Pusher, der macht uns alle abhängig.
Ja, voll. Und 2 Kilo gehen sicher nur auf eine Seikappe.
Ja, das ist bei mir auch so. Und selbst wenn ich etwas nicht essen will, dann zwingt er dich zu so, na, du musst das probieren.
Ja,
du
und es klingt machen. So gut, wenn er das sagt, das ist so unglaublich.
Und ich glaube, dass er ein bisschen, wenn er das nicht essen darf, dann genießt er das durch andere Menschen. Wenn er sieht, dass den anderen schmeckt, dann glaube ich, schmeckt das auch ein bisschen.
Ja.
Und in der Vorbereitung hat er halt, weil er Süßigkeiten liebt und begonnen selber zu backen, auf gesund und Kalorien achten. Und jetzt, ich glaube, es ist ein bisschen ein Hobby. Ich glaube, der Darko wird Bäcker.
Ich glaube, das war in der Strawberry Cheesecake oder irgend so etwas. Ich meine, ich spinne, das hat so gut ausgeschaut.
Ja, das schmeckt doch gut. Also ich weiß nicht, von wo er das hat, aber
cooles Hobby.
Ja. Damn. Sich prügeln und backen.
Ja. Fast das Gleiche.
Und genau, es ist 25 Minuten das erste Mal. Aber konditionell habe ich ihn auch noch nie so stark sehen wie jetzt. Das ist eh notwendig bei 5x5. Aber also auf das ist er auf jeden Fall eingestellt.
Ja. Mental klappst du auch?
Mental ist er auch sehr gut drauf. Also ich kenne ihn jetzt schon lange. Und er ist ein bisschen anders als bei den anderen Kämpfen, wirkt sehr selbstsicher. Also wenn er sagt, er gewinnt den Kampf, dann glaube ich ihm das zu 150%. Und so ein paar die Kleinigkeiten, also das ist immer so ein Prozess. Es passieren immer ganz viele Sachen rundherum um einen Kampf, die nicht ideal sind oder in der Vorbereitung tut das weh und das. Oder mir fehlt der und der Partner, weil der ist krank, der ist verletzt, ich habe gerade, mein Trainer ist nicht da, keine Ahnung. Und solche Sachen haben ihn, glaube ich, früher ein bisschen mehr beeinflusst. Und ich glaube, jetzt ist er eigentlich super stark und lässt sich von dem Ganzen rundherum überhaupt nicht mehr so beeinflussen.
Mhm.
Also ich glaube, dass wir heute wirklich den stärksten Darko sehen, den wir hier gesehen haben. Also die Vorbereitung spricht auf jeden Fall dafür.
Ja, naja, freue mich schon mega. Das hat mir nur kurz ein bisschen Sorge gemacht, weil er ein paar Mal erwähnt hat, dass er ein bisschen eine Panik gekriegt hat beim Weightcut.
Ja, weil es eben das erste Mal der Weightcut so auf 61,2 halt ist.
Mhm.
Und weil er auch ein bisschen ein anderes System gemacht hat als die anderen Male.
Normal ist er in der Sauna.
Genau, normalerweise haben wir auch eine Sauna. Diesmal haben wir so eine mobile Sauna mitgenommen.
Was super einfach lustig ausschaut, ja, einfach. Das
ist geil.
Das ist wie kann man das? Das schaut aus wie so eine große Tennistasche, so eine riesige Tennistasche und du sitzt drinnen und schaut nur der Kopf aus.
Ja. Ja, mich ist eine mobile Sauna eigentlich. Die gehört dem Michel.
Damn, danke Michel.
da war die Überlegung, dass, also oft hast du keine Sauna oder irgendwie passt nicht ganz. Wir waren vor 2 Wochen in Luxemburg mit Dominik, wo es geheißen hat, da gibt es eine Sauna im Hotel, es gab keine Sauna. Und dann haben wir den Dominik einfach Schwitzanzug und dann muss er laufen, Springschnur springen und so weiter. Und das ist halt
viel anstrengender.
Viel anstrengender als das in der Sauna. Das war eine Überlegung. Und das Zweite ist, theoretisch, dadurch, dass der Kopf draußen ist, ist ein bisschen besser zum Atmen, geht vielleicht nicht so sehr am Kreislauf. Was wir nicht gewusst haben und was glaube ich, der Grund war, warum Darko kurz ein bisschen nervös geworden ist, dass es ein bisschen länger dauert. Mhm. Also in der Sauna, in der normalen Sauna geht es viel schneller, weil es viel schneller heiß ist und da man einfach ein bisschen länger braucht. Aber ja, sobald das Gewicht da war, war alles wieder cool.
Ja.
Und ich merke auch beim Darko, also dass viele Kämpfer haben, dass wenn der Weight Cut richtig anstrengend ist, wenn man wirklich entwässert, dann verändert sich die Stimme. Mhm. Dann kriegen die so eine krächzige, kaputte Stimme einfach.
So wie du gerade?
Vielleicht so ein bisschen wie ich. Bei mir ist es Müdigkeit.
Okay.
Schwerer Kettenraucher. Whisky, nein. Und das hat der Darko bei ein paar Weight Cuts schon gehabt und diesmal gar keine Spur davon. Und die Augenringe fast gar nicht vorhanden.
Ja, und ich gut, das gehört auch direkt nach der Abwaage und allem.
Also alles, was vor dem Kampf passiert ist, ist ideal gelaufen, zumindest, ja.
Haben wir ihn schon schlimmer erlebt?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja.
Viel schlimmer.
Oh Gott. Da gibt es viele schöne Fotos von ihm.
Ja.
Bist du deppert? Wie ist das für einen Sportler, so 3 Stunden, bevor man in die Arena fährt? Was macht man da?
Also es ist bei jedem ein bisschen anders. Ich weiß, bei vielen ist halt ganz so viel Visualisieren dabei, dass man immer wieder im Kampf drinnen ist, dann holt man sich wieder ein bisschen runter. Manchmal wandert der Geist dann so irgendwo anders hin und man denkt ganz andere Dinge und dann kurz ein Schockmoment, man erinnert sich, ah warte, ich muss ja kämpfen heute.
Ja.
Aber im besten Fall bist du schon voll im Fokus, gehst alles durch für den Kampf, entspannst dich innerlich noch bis zum Aufwärmen. Und ich glaube, beim Darko ist es auch ähnlich, ja.
Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er Main Event war, oder?
Ja, also eigentlich, da ist er eh routiniert genug.
Ja.
Wir haben gestern auch noch sehr gut trainiert am Abend, so gegen 11:30, 12:00 Mitternacht, weil der Kampf wahrscheinlich auch um die Uhrzeit sein wird.
Mhm. Das ist der Körper schon ein bisschen gewöhnt.
Genau, dass man daran gewöhnt ist, nicht um die Uhrzeit super in Müdigkeit zu verfallen, weil zu Hause geht man schlafen um 11, 10, 11. Und wenn man genau um die Zeit kämpft, ist halt, ja. Aber selbst wenn man müde ist, in Wirklichkeit für diese 3x5 oder 5x5 kann man nochmal alles aktivieren. Aber gestern am Abend war er sehr gut drauf. Heute haben wir nochmal trainiert.
Mhm.
Auch super spritzig, super schnell, stark. Vom Kopf super da. Also ich habe mega, mega Bock.
Ja.
Ich glaube, wir alle. Voll. Und am meisten der Darko selber.
Ja, das merkt man schon, er freut sich schon richtig.
Das ist auch immer ein gutes Zeichen. Wenn man merkt, dass der Kämpfer sich freut auf den Kampf, dann weiß man, okay, das wird cool.
Und typischer Darko haben wir gestern wieder mal erlebt beim Pizza-Essen am Abend im Restaurant. Er kennt einfach schon jeden das dort. Und der war, 10 Stunden schon dort oder so?
Ich weiß es nicht. Der Darko ist, also egal wo er hinkommt, er kennt alle Menschen sofort. Alle mögen ihn. Das ist so seine Superkraft.
Stimmt, im Flugzeug hat er viel Süßigkeiten gekriegt von der Stewardess.
Er hat irgendwie die Stewardess bequatscht und auf einmal geht er mit einem Sack Schokolade aus dem Flieger. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und was er auch immer weiß, egal wo wir sind, er kennt die besten Restaurants, er kennt die Speisekarte auswendig.
Ja.
Er weiß, bei welchem Supermarkt das Snickers am billigsten ist.
Ja, und gestern noch einfach um 10 am Abend in ein Geschäft und einen gekauft.
Ja, und dann kauft er immer schon ein, weil er weiß, okay, Samstag, Sonntag werden die Läden geschlossen haben.
Ja.
Kauft einfach vorab Sachen ein für Wien. So.
Das war ein fetter Einkaufswagen voll mit Sachen, das ist unglaublich, das habe ich noch nie gesehen.
Also
und Darko ist dreimal mit volle Hände zum Wagen gelaufen. Ich wollte ihn nicht schon Sachen abnehmen, aber war ja, ist richtig cool. Boah, schau mal, wie billig das da ist. Boah, das Snickers, boah. Red Bull, 1 Euro. Richtig
cool. Ich glaube, Red Bull trinkt er gar nicht.
Nein, ich nicht, aber er hat trotzdem gekauft.
Ich glaube, es ist einfach so ein Sparefuchs, dass er einfach nur sieht, hey, warte, das ist da so billig und bei uns ist es teurer.
Ja, voll. Die Pringles hat er sich reingehaut.
Da ist noch in Aktion.
Also ja, voll.
Das ist echt witzig. Er ist halt auch ein Genießer ein bisschen.
Recht hat er.
Und ja.
Schon vorgesagt, für nach dem Kampf.
Das auf jeden Fall. Aber besser so, als nach dem Kampf Vollgas Party machen und sich betrinken. So.
Ja.
Das macht er gar nicht.
Ist Foodkoma besser. Definitiv.
Das auf jeden Fall. Und das gönnen wir ihm auch.
Du wirst das wieder filmen, oder? Für Mixed Martial Monkeys.
Es wird wieder einen Vlog geben von uns. Vom Kampf selber schwierig. Ab und zu bekomme ich das Material in dem Fall Fighting.de. Aber alles drumherum könnt ihr auf YouTube dann sehen, bei Mixed Martial Monkeys. Und ja, ist immer schwierig vorher, weil man nicht genau weiß, was man einfängt und
was es wird.
Aber meistens bekomme ich ganz was Gutes hin. Natürlich wäre es am coolsten, im Kampf und in der runden Ecke und so zu filmen. Aber da hat man leider selten die Chance dazu.
Und könntest du das überhaupt, die konzentrieren mit den Filmen, wenn gerade der Darko kämpft?
Also als Coach, wenn ich als Coach dabei bin, gar nicht. Ja. Also als Coach ist es selbst gestern und heute beim Trainieren immer so mehr eine Bürde, ein bisschen, dass ich jetzt nebenbei auch filmen sollte, weil wir es natürlich für die Leute festhalten wollen. Beim Kampf selber, circa eine Stunde vor dem Kampf, halbe Stunde vor dem Kampf, räume ich die Kamera weg und sage, okay, jetzt bin ich nur mehr Coach.
Ja.
Und sobald der Kampf aus ist, dann bin ich wieder Kameramann. Aber eigentlich ist mir am liebsten, Dinge zu filmen, wo ich nicht als Coach dabei bin.
Ja.
Aber wahrscheinlich, wenn der Darko kämpft, nachdem wir uns so lange kennen, macht es auch keinen Unterschied, ob ich Coach bin oder nicht. Da ist mir immer voll emotional dabei.
Du Markus, weil du heute schon bei uns sitzt, ich muss es ansprechen.
Jawohl.
Du hast mir das größte Weihnachtsgeschenk einfach schon vorm Sommer irgendwie beschert. Weißt du, wie lange schon drauf wart? Endlich wird es ein Gym geben.
Ich glaube, wir alle warten schon sehr lange drauf. Ja, das, was als so kleiner YouTube-Kanal gestartet hat vor mittlerweile 4 Jahren oder so.
Wahnsinn. Oh, die Zeit vergeht so schnell, oder? Ich weiß nicht.
Ja, das stimmt. Dieses Projekt gipfelt jetzt so in unserem eigenen Gym. Also unser eigenes. Wir haben 2 super coole Partner gefunden, die gesagt haben, sie wollen ein Gym realisieren und sie wollen das mit uns zusammen machen, weil sie halt unsere Expertise irgendwie schätzen und wissen, okay, wenn die Leute dabei sind, dann funktioniert das Ding.
Ja.
Und dass wir halt auch eine Gruppe sind von Leuten, die sehr viel Erfahrung haben und uns einfach auskennen mit dem Sport und alles, was dazugehört. Und für uns ist halt auch eine super Möglichkeit, das mit ihnen zusammen zu machen. Und jetzt wird es noch Ende dieses Jahres ein cooles neues Gym in Wien geben. Mit allen Affen, die ihr kennt aus YouTube, mit all unseren Sportlern, mit allen Trainern, mit unheimlich vielen Leuten, mit denen wir in den letzten 10 Jahren trainiert haben, die jetzt alle so auf Wien verteilt sind und jetzt wieder zusammenkommen. Also ich habe echt Nachrichten bekommen von Leuten, die vor 8 Jahren bei mir trainiert haben.
Boah.
Die gesagt haben, boah, jetzt fange ich wieder an, jetzt komme ich wieder vorbei.
Und ja.
Ist auch so ein schöner Weg, diese Community, die wir uns da geschaffen haben in den letzten Jahren, so auf einem Ort bündeln zu können.
Ja, total.
Weil gerade auch aus dem deutschen Sprachraum gibt es ganz viele Leute, die kommen nach Wien und sagen, hey, kann ich euch treffen, kann ich mit euch trainieren? Und das war immer so, ja, wenn du um die Uhrzeit dort in dem Gym bist, dann siehst du vielleicht den. Wenn du um die Uhrzeit dort in dem anderen Gym bist, dann triffst du vielleicht mich. Wenn du Pech hast, ist gar keiner da. Und jetzt können wir einfach sagen, komm ins Gym, Bro. Komm einfach vorbei, wann du willst. Es ist immer jeder dort so, ja.
Das ist eine große Familie, die endlich wieder zu Hause hat, ja, habe ich das Gefühl.
Das stimmt, das stimmt.
Wird das Gym Monkey Gym heißen oder was ist da die Idee?
Nein. Und da sind sehr viele schockiert gewesen, weil es nicht das Mixed Martial Monkey Gym ist.
Ja.
Aber das hat mehrere Gründe. Ein Grund davon ist, dass egal wo die Mixed Martial Monkeys trainieren und wo sie zu Hause sind, dass das Monkey Gym ist. Also selbst wenn wir jetzt in Leos Thai Club trainieren würden.
Gibt es den schon?
Leo wollte uns überreden, dass das der Name ist von meinem Gym, aber Leos Thai Gym.
Ja.
Selbst wenn wir alle dort trainieren, wissen die Leute, hey, das ist das Monkey Gym.
Ja.
Und unsere Aufgabe mit dem Gym ist eigentlich ähnlich wie die Aufgabe vom YouTube-Kanal. Wir wollen den Sport so in die breite Gesellschaft reintragen. Wir wollen so normalen Leuten zeigen, hey, Kämpfen ist nicht nur was für verrückte Schlägertypen, sondern das kann für jeden was sein. Und dadurch, dass wir einen anderen Namen wählen, glaube ich, sprechen wir nochmal eine neue Zielgruppe an, schaffen so eine eigene Marke, die ein bisschen unabhängig von den Monkeys auch funktioniert, einfach um auch die breite Masse anzusprechen. Und der Name Mixed Martial Monkeys, den ich super cool finde und lieb natürlich, da ist eben schon dieses harte, kämpferische ein bisschen mehr vorhanden, als wenn ich jetzt wenn ich den Namen höre, Fit In oder so. Und
aber so wird es hoffentlich nicht heißen.
Nein, keine Sorge. Wir haben sehr lange überlegt und ich habe den zwei Partnern versprochen, dass ich nicht der Erste bin, der es verrät.
Okay. Da werden wir mal die Kollegen einladen zum Podcast.
Genau, und ich glaube, es wird in den nächsten 2 Wochen wird dann so das erste Video kommen, wo man die Halle sieht, wie groß das Gym ist. Und dann eine Woche später wird der Name verraten, wo es ist. Vielleicht gibt es schon einen Öffnungstermin. Das ist immer ein bisschen schwierig zum Sagen mit der Baustelle und mit Behördengängen. Und
jetzt über Corona und es ist schwer, die ganzen Sachen, Materialien zu kriegen.
Genau, das ist alles ziemlich teuer geworden.
Ja,
alles ziemlich teuer gerade.
Das ist ja ein scheiß Zeitpunkt ausgesucht.
Ja, also ich glaube, vom Zeitpunkt ist eigentlich cool, so, weil jeder darauf wartet und jeder gerade voll Bock hat, wieder was zu machen. Und das ist ja auch genau nach der Sommerpause.
Ja.
Aber vom Weltgeschehen her ist es kein guter Zeitpunkt.
Ne? Absolut nicht.
Aber das hält uns nicht auf.
Ja.
Genau, dann wird der Name verraten.
Gibt es einen Anfangsbuchstaben?
Ich will es nicht sagen. Okay. Wir haben sehr lange überlegt, wir hatten, glaube ich, 5 Kandidaten. Ja. Die anderen darf ich auch nicht verraten, weil es wäre so bitter, wenn dann jemand kommt, oh, der Name hätte mir aber besser gefallen.
Ja, nein. Voll.
Zuerst haben meine zwei Partner und ich uns einen Namen ausgedacht, der hat den Kämpfern überhaupt nicht gefallen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das ist die Gruppe, die das nach außen tragen muss und die müssen mit voller Stolz den Namen rausbrüllen können.
Voll.
Und dann haben wir das nochmal angepasst. Und jetzt ist eigentlich jeder happy.
Okay. Sind wir schon gespannt in 2-3 Wochen dann, was genau rauskommen ist.
Genau.
Und was ich gesehen habe vom Video, man hat ja nicht viel gesehen, aber man hat gehört, wie ihr in das Gym reingegangen seid. Dann war es leider verschwommen. Super, danke, gell?
Ja.
Aber es hat sehr geheilt, es hat sehr groß gewirkt.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein größeres Gym. Ich glaube, das kann ich schon sagen. Man wird es im nächsten Video sehen, da zeigen wir ein bisschen die Räumlichkeiten vor dem Umbau. Das hat den Grund nicht, weil wir uns einfach gedacht haben, hey, wir sind die Geilsten, wir brauchen ein riesen Gym. Sondern wir haben vor Jahren einmal uns alle zusammengesetzt und haben gesagt, hey, irgendwie sind wir in keinem Gym zu 100% zufrieden,
ja.
Wo es von der Trainingsatmosphäre passt, wo alle zusammenkommen können, wo 2, 3 wirklich hochklassige Trainer vorhanden sind. Und dann gab es die Überlegung, hey, machen wir doch ein eigenes kleines Gym. Und dann war ich eigentlich der was ein bisschen interveniert hat, weil ich gesagt habe, hey, kein Problem, wir können ein kleines Gym machen, aber dann hast du das Problem, was eben viele haben,
irgendwann ist es zu voll.
Genau, irgendwann ist es voll und sagen wir, du hast ein kleines Gym und ab 100 Mitgliedern ist es voll. Dann weißt du genau, okay, du hast so viele Einnahmen, du kannst da einen krassen Trainer leisten und vielleicht auch nicht einmal den zu 100%. Wenn du jetzt aber ein MMA-Profi-Team haben willst, dann brauchst du 3, 4 solche Trainer für jeden Bereich und einen MMA-Headcoach. Das heißt, damit du dir die Trainer und die Ausbildung und alles rundherum leisten kannst, brauchst du einfach mehr Mitglieder.
Ja.
Und ich glaube, dass ein kleines Gym und ein großes Gym vom Aufwand her ziemlich ähnlich sind. Es sind nur andere Zahlen einfach. Und dann haben die anderen gesagt, ja, okay, vielleicht hast du recht. Und dann haben wir uns mit unserem YouTube-Kanal auf die Suche gemacht, weil wir, also ich habe in meinem Kopf gehabt, so, wenn ich schaffe, dass sich jede Woche 10.000 Leute ein Video von uns anschauen, dann schaffe ich es auch, ein Gym voll zu machen.
Ja.
Ob stimmt oder nicht, werden wir sehen. Aber das war so die Grundüberlegung und damit habe ich eigentlich ziemlich schnell jemanden gefunden, der gesagt hat, ja, eigentlich möchte ich so ein Gym finanzieren. Und deswegen ist es auch so ein bisschen eine schöne Geschichte, weil das aus einem kleinen YouTube-Kanal heraus entstanden ist. Und zeigt doch, dass du gar nicht jetzt, ich verdiene mit YouTube so gut wie gar kein Geld.
Ja.
Und man sieht immer diese riesen YouTube-Kanäle, wo man sagt, hey, du brauchst 200.000, 300.000 Abonnenten, damit du davon gut leben kannst. Und bei uns ist, ich glaube, wir haben jetzt 16.000 oder 17.000. Ich glaube, wenn du einen Umweg gehst, kannst du trotzdem dieses YouTube-Ding halt für was anderes verwenden. Ja. Ich hoffe, es klappt.
Ein bisschen Klangeld für Dakus Essen.
Ja, das muss auf jeden Fall drin sein.
Aber es wird so in American-Style-mäßig, oder?
Das ist genau, es ist ähnlich wie im ATT zum Beispiel.
Zagreb.
Einfach eine größere Halle mit mehreren Trainingsbereichen und es wird auch versucht quasi, dass du eine Haupthalle hast, wo alles passiert. Und nicht so verwinkelte kleine Kämmerchen. Mhm. Und ja.
Und nicht nur MMA?
Na, auf keinen Fall. Also MMA ist natürlich so der Schwerpunkt, aber es wird alles geben. Vom Boxen, Ringen, BJJ, Grappling, mit Gi, ohne Gi. Ganz großer Schwerpunkt ist Kindertraining. ich finde, das wird überall ein bisschen vernachlässigt.
Ja, total.
Das macht man irgendwie so, weil die Leute glauben, es gehört dazu. Ich finde Kinder super wichtig, halt, dass es das gibt.
Vor allem hast du jetzt einen Sohn.
Jetzt habe ich einen Sohn, der bald ein Jahr alt ist.
Und den wirst du auch trainieren.
Deswegen so perfekter Zeitpunkt, ja. Weil er hat jetzt einfach einen riesen Spielplatz für die nächsten Jahre.
Gott, das muss schön sein.
Ja.
Wahnsinn. Kommt dann also, eine Rutsche auch?
Ja, vielleicht. Aber das werden dann alle anderen mehr verwenden wahrscheinlich. Ja. Genau, auf jeden Fall. Also von meinem Sohn, also der muss trainieren. Der hat,
ja,
der hat gar nicht die große Wahl. Er muss nicht kämpfen. Aber also
muss es ringen sein am Anfang? Oder kannst du sagen, du kannst damit leben, wenn dem Boxen mehr Spaß macht? Oder?
Ja, klar. Also ich will, dass er kämpfen lernt, einfach weil es einem so viel mitgibt und Selbstbewusstsein schafft und dir Körpergefühl gibt. Ich glaube, mentale Stärke in vielen Bereichen. Er muss aber nicht kämpfen. So. Also wenn er kämpfen will, dann kann er gerne kämpfen, aber ich würde es eh nicht überleben, glaube ich, wenn er im Cage ist. Ich tue mir schon mit den Jungs manchmal schwer.
Ja.
Aber dass es lernt, das wäre schon so ein Wunsch von mir. Natürlich, wenn er keinen Bock hat, dann...
Ist ja klar.
Ja.
Dann wird er Fußballer.
Das wäre sehr schlimm.
Das wäre echt hart.
Also, ja. Also ich spiele selber sehr gerne Fußball und Fußball ist auch cool, aber ich glaube, es ist sehr unterschiedlich von Verein zu Verein. Es ist oft auf manchen Fußballplätzen ein bisschen eine anstrengende Umgebung.
Ist es.
Und
vor allem, wenn so U8-Turniere abgebrochen werden müssen, weil die Eltern reinschauen.
Und ich weiß, wir Kämpfer haben immer ein bisschen so den Ruf, dass wir so ein bisschen dass es so mehr Proleten sind und sowas.
Ja.
Und dass es ein bisschen so ein asoziales Umfeld ist. Und vereinzelt stimmt es wahrscheinlich auch. Es gibt sicher Leute, die anders drauf sind als wir. Aber ich finde, auf einem Fußballplatz ist es viel schlimmer als in jedem Gym, oder?
Ja, 100.000 Mal schlimmer.
Und ich weiß nicht, warum so dieses Missverständnis gibt, dass es bei uns so krass ist. Weil es gibt tatsächlich Leute, die nicht in den Gym gehen, weil sie Angst haben, dass ihnen dort wehgetan wird, dass die Leute nicht cool sind. Und eigentlich, wir wissen, dass es überhaupt nicht so ist.
Ja, total. Immer diese Vorurteile.
Also ich fühle mich auf jeden Fußballplatz unwohler und irgendwie ist auch die Gesamtaggression auf dem Fußballplatz viel höher.
Vor allem, die können es nicht rauslassen, die gehen dann halt irgendwo anders schlägern oder schreien den Schiri an, wenn es nicht passt.
Ja, und dann schaust du irgendein Match an in der zweiten Unterliga
und
du denkst ja jeden Moment, die Spieler prügeln sich gleich und ich denke mir, hä, warum?
Und dann immer dieses Faken am Boden fallen und faulen.
Ja, das
faulen.
Ist auch schlimm.
Das kann man sich nicht anschauen.
Das ist auch schlimm.
Egal. Du bist ja heute nicht nur da, um über Gym zu sprechen und Fußball zu lästern, sondern auch ein bisschen...
Fußball ist cool, keine Frage. Fußball ist eh cool.
Ja,
Kämpfen ist ein bisschen cooler.
Ja, 100.000 Mal cooler. Selbst für eine ehemalige Fußballerin. Aber der Michel hat immer so Fight Report, immer mit mir ein bisschen über die aktuellen Kämpfe des Monats gesprochen. Jetzt bist du heute einmal mein Michel.
Ich werde mein Bestes geben.
Ja. Und du musst ihn gut vertreten, Michel. Deswegen würde ich mal sagen, starten wir mit UFC 275. Wir haben uns eh nicht viel ausgesucht. 2-3 Kämpfe nur, weil wir eh gewusst haben, wir reden mehr über Darko. Aber über einen Kampf müssen wir auf jeden Fall sprechen. 12. Juni, Singapur, Teixeira gegen Prochaska.
Also ich werde bei dem Fight Report mein Bestes geben. Ich muss leider zugeben, in den letzten Monaten war ich sehr UFC-faul.
Ja.
Ich glaube, die letzte UFC, die ich so wirklich verfolgt habe, war, wo der Alex kämpft hat. Und dann schaut man sich halt so die Highlights oder ein, zwei Kämpfe im Nachhinein an.
Ja.
Aber Jiří gegen Glover, da war der ganze Kampf, glaube ich, ein Highlight.
Das war unglaublich, ja.
Also wenn man von Kampfsport spricht oder sagt, hey, wir schauen uns Kämpfe an, dann hat man so einen Kampf im Kopf.
Vor allem jede Runde ist irgendwie auf und ab gegangen. Du hast nie gewusst, okay, wer ist jetzt gerade vorne?
Genau, das war also richtig so ein Kampf, der eine Geschichte erzählt. Es geht auf und ab und der ist oben und der ist unten. Und ist auch ein bisschen wahrscheinlich dem Jiří seinem Stil geschuldet. Also der Jiří hat ja einen sehr krassen Stil, sehr schön zum Anschauen.
Überhaupt ist es schön zum Anschauen, wenn er schon reingeht und alles. Diese Körperbewegung und dieser Samurai-Ort und alles und seine Frisur. Das ist unglaublich, also der macht echt was her.
Ja, der lebt halt so diesen Kämpfer-Spirit voll.
Ja.
Gleichzeitig ist der Stil aber auch halt super anfällig dafür, dass ihm selber wehgetan wird. Und das macht es dann halt so schön zum Zuschauen, weil es eben hin und her geht. Also der Jiří hat beim Dominic Reyes-Kampf, weiß ich es noch, glaube ich, pro Minute 6 oder 7 Treffer kassiert, um 8 auszuteilen.
Bis der Band.
Und das ist halt krass zum Anschauen.
Ja.
Es ist wahrscheinlich nicht so gesund.
Kann man sich ja nicht so lang durchziehen.
Und es ist halt auch spannend, bei welchen Leuten das funktioniert. Es gibt sicher Kämpfe in der Gewichtsklasse, Von denen will ich nicht 7-mal getroffen werden in einer Minute.
Ja.
Wie unser Alex zum Beispiel. Also das wäre einfach so ein interessanter Kampf zum Sehen, weil ich glaube, dass den Jiri sein Stil mit dem Alex kombiniert halt super krass ist auch.
Mhm.
Also das wäre sehr schön zum Sehen. Aber Jiri und Texera.
Texera 42, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, also ich bin 35 und ich tue mir beim Stiegensteigen manchmal schwer.
Gut, dass da im Hotel ein Lift ist.
Und der Glover kämpft einfach um den UFC-Titel.
Ja.
Also es ist auch ein bisschen Motivation für mich. Vielleicht geht es sich noch aus, UFC, bis ich 40 bin. Nein. Aber glaube ich, für viele Menschen ein krasses Vorbild. Was ich bei Glover schon auch krass gefeiert habe, der kämpft sehr lange. Hat auch Niederlagen gehabt.
Ja.
Ich glaube, war auch kurz davor mal aus der UFC entlassen zu werden. Oder war das beim Blachowicz? Oder bei beiden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Glover zeigt sehr schön dieses Misskonzept, was viele haben. Du musst ein Khabib sein, du musst ein John Jones sein, du darfst keinen Kampf verlieren. So dieses falsche Verständnis von, was ist ein guter Kämpfer und der einfach ein zu null Rekord haben muss. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die müssen Erfahrungen sammeln und irgendwann macht es Klick. Und gerade in der letzten Zeit in der UFC haben wir das sehr oft gesehen, beim Texera, der sehr spät Champion geworden ist, beim Blachowicz, der, glaube ich, mehrere Kämpfe verloren hat und dann war der letzte Kampf in seinem Vertrag und dann hat er eine Siegeserie hingelegt bis zum Titel.
Ja.
Brandon Moreno, der jetzt den Titel wieder verloren hat zwar, der ist aus der UFC entlassen worden, ist wieder zurückgekommen und hat den UFC-Titel gewonnen.
Ja. Oliveira.
Charles Oliveira.
Charles Oliveira.
Ja, der war auch nicht so dieser...
Das war schon sehr unlucky, dass er rausgeschmissen wird und dann auf einmal gewinnt.
Und jetzt ist er so ein dominanter Champion gerade.
Ja, unglaublich.
Also das zeigt, dass halt Kämpfen nicht dieses One-Way-Ticket ist, so du bist von Anfang an perfekt und das war's.
Ja.
Das ist halt, es gibt halt solche Ausnahmefälle wie im Khabib oder John Jones. Aber das ist nicht die Regel halt. Ja. Mhm. Und das ist schon schön zum Sehen, dass das, auch wenn es auf und ab geht, wenn man dranbleibt, funktioniert es irgendwann. Im besten Fall. Und beim Jiri und beim Texera-Kampf, um wieder zurückzukommen, ich muss mich entschuldigen, weil ich quatsche immer urviel rundherum, weil ich einfach so gern rede.
Ich finde es so angenehm.
Und ich glaube, nach Punkten hätte es der Glover gewonnen.
Ja.
Obwohl es wirklich auf und ab gegangen ist. Und in den letzten 30 Sekunden hat der Jiri ihn einfach submitted. Mit dem Rear Naked Choke.
Es waren noch 28 Sekunden auf der Uhr. Ich meine, wie bitter. Was machst du als Schiri, wenn du siehst 28 Sekunden? Ja, okay. Glover hat ja getippt, also ist eh wurscht. Aber was denn? Hat er das nicht gesehen, dass es noch 28 Sekunden sind? Ist man da wirklich in so einer Scheißsituation, dass du echt sagst, na, okay, es tut zu weh, was nicht, ich halte es nicht mehr aus, ich krieg keine Luft, ich krieg Panik, ich tippe. 28 Sekunden, ich meine.
Ist die Frage, ob er es halt mitbekommen hat.
Ja.
Ich glaube aber, dass es eher, also allein das zu der Position kommen ist, einfach Erschöpfung pur war.
Ja.
Also der Kampf war, unabhängig davon, ob es 25 Minuten ist, dass die waren so viel im Stand, wieder am Boden, ringen, schlagen, das powert jeden aus.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob das Alter da eine große Rolle spielt, aber kann schon sein.
Es ist halt irgendwie eine Demütigung für jemanden, der halt so gut in Jiu-Jitsu ist oder am Boden, wenn er dann am Boden fertig gemacht wird von Jiri.
Ich glaube, was ihn mehr ärgert, ist, dass er einfach während dem Kampf ein paar Fehlentscheidungen getroffen hat.
Öfters, ja.
Dass er den Jiri super hart angenockt hat und dann in die Guillotine springt und dann die Position verliert.
Ja.
Weil der hätte einfach nachgehen müssen. Was ich sehr krass gefunden habe, und das zeigt ein bisschen, dass der Jiri, er hat sich im Ringen schon entwickelt, zu den letzten Malen, finde ich. Am Boden auch, weil Texera konnte ihn nicht finishen und Texera ist sehr krass eigentlich in der Top-Position. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass der Jiri den Texera annockt und der Texera irgendwie rumtorkelt, aber trotzdem die Takedowns easy geholt hat.
Ja.
Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass der Jiri keine Takedown-Defense hat, sondern dass er einfach mit seinem ganzen Spirit und so im Kampf drinnen ist und so im Striken gerade drin ist und das Finish sucht, dass er einfach das ein bisschen vernachlässigt.
Voll.
Aber obwohl so ein krasser Kampf und obwohl es ein Titelkampf war, finde ich, hat man bei Jiri auch wieder, aber es ist jedes Mal so ein paar Lücken gesehen, ein paar Schwächen, die er hat. Aber trotzdem hat es bis jetzt noch keiner geschafft, diese so auszunutzen.
Wobei die erste Runde, boah, die war schon extrem stark für Glover. Also da hat er wirklich super gestartet, wie immer, und dann ihn auf den Boden gebracht und voll dominiert. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, jetzt zeige ich in Jiri mal, wo es hingeht. Aber dann zweite Runde wieder Jiri auf einmal mit dem Striking voll zurückgekommen. Hat er sogar am Boden gebraucht und dort gehalten, was mich auch sehr gewundert hat. Und war sogar am Rücken, was auch echt arg ist, dass er einfach so am Boden geht, mit ihm rollt und einfach sagt, passt, ich habe keine Angst.
Also am Boden war Jiri wirklich nicht schlecht.
Ja, extrem. Und da haben in der zweiten Runde beide schon super arge Cuts gehabt. Da ist viel Blut dann schon gewesen. Dritte Runde, was ich gesehen habe, war auch wieder, Jiri wäre am Boden gewesen mit Glover, aber ist dann aufgestanden und hat dann gesagt zum Glover, er soll aufstehen. Das hat ein paar Sekunden gedauert. Habe ich auch irgendwie spannend gefunden, aber ist eh besser, weil mit Glover wirst du nicht freiwillig am Boden gehen. Und dann hat Jiri ihm zweimal gut in den Ellbogen erwischt. Das war nicht so übel.
Stimmt, und dann hat der Glover sich mit ihm einfach ein bisschen prügelt im Stand. Ja. Und wenn man den Glover von früher kennt, der Glover war eigentlich bekannt dafür, ein Brawler zu sein.
Ja.
Glover war immer der Typ, der reingeht und sich prügelt und die Leute ausnockt, annockt, was auch immer. Und dann eigentlich, wo er seinen Stil ein bisschen geändert hat, mehr Ringen, mehr Jiu-Jitsu, da hat er dann seine Siegesserie bis zum Titel gestartet. Und deswegen habe ich auch vor dem Kampf gesagt, und ich hoffe, dass ich nicht derjenige bin, der den Kampf verflucht hat. Ich habe bei den letzten 5 Glover-Kämpfen immer gegen ihn gesetzt. Ich habe jedes Mal gesagt, das geht sich nicht aus, das geht sich nicht aus. Und diesmal habe ich das erste Mal gesagt, na, Glover gewinnt das.
Damn.
Und die erste Runde war genau so, wie ich es mir eigentlich erwartet habe.
Ja.
Aber krass von Jiri, dass er so zurückkommt. Also das ist unglaublich. Keine Frage.
Und vor allem vierte Runde, was ich mir aufgeschrieben habe, war, dass Glover ihn nochmal richtig gut am Boden gebracht hat eigentlich. Und Jiri ist dann aber irgendwie, das war unglaublich, ich habe gedacht, der Kampf ist vorbei. Er hat den richtig gut drinnen gehabt, die Hand war irgendwie oben, gerade ausgestreckt, aber Glover hat es jetzt umgebracht, da gescheit zuzumachen. Jiri ist wieder rausgekommen, aufgestanden und hat von oben runtergeschlagen auf Glover. Ja. Das habe ich auch echt noch nie gesehen für Glover.
Also der ist echt in allen Bereichen, was er macht, so unkonventionell, ja, dass man sich überhaupt nicht einstellen kann drauf.
Ja.
Da gab es auch so ein bisschen eine Kontroverse, dass der Glover oben war, eine Position hatte und der Jiri getappt hat. Und die Leute dachten, es ist ein Tap, Tap. Aber der Jiri ist halt ein Freak und der hat während dem Kampf, wenn der Glover ihn gut getroffen hat, ihm oft gesagt so, hey, das war gut, gut gemacht. Und während dem Bodenkampf, ich weiß nicht genau, was Glover gemacht hat, klopft der Jiri ihm am Rücken und der schaut aus wie ein Tap halt und sagt ihm so, hey, good job oder sowas.
Damn.
Und der Schiedsrichter hat, glaube ich, sogar mit dem Jiri dann gesprochen und gesagt, hey, mach das nicht. Wenn ich das als Tap interpretiere, hast du verloren. So.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass es ein Tap war, aber im Nachhinein, wenn man nur diesen Moment sieht, schaut es ein bisschen so aus, aber ich denke nicht. Und der Glover weiß es auch.
Ja.
Also das wäre auch super bitter, wenn ein Kampf so abbrochen wird.
Naja, wir haben schon vieles gesehen, das irgendwie crazy war.
Oh ja.
Aber die zwei haben es richtig genossen, das war echt schön. Und vor allem vor der letzten Runde heißt Glover nochmal hin und hat ihn einfach umarmt. Das war echt voll nett.
Also das ist immer so ein Kampf, wo man sagt, es gibt keinen Verlierer, dass beide gewonnen haben.
Ja.
Ich glaube, beim Titelkampf ist nicht ganz so. Beim Titelkampf fühlt man sich dann trotzdem ein bisschen. Und Glover hätte ich es auch sehr gegönnt.
Ja, total. Aber Real Naked Joke und vorbei.
Was ich cool gefunden habe, ist, wie Jiri empfangen wurde in Tschechien.
Bis der Party, ich habe die Videos gesehen, das war
unglaublich. Das war eine Straßenparty.
Wie Champions League Finale, wenn dann die Mannschaft heimkommt.
Mich würde interessieren, wie das bei uns ausschauen wird.
Das weiß ich keiner. Es sind also vielleicht 20 Leute beim Flughafen.
Ich glaube auch, dass es nicht so ausschauen wird wie dort, aber das wäre geil einmal, wenn wir das hinbekommen in Wien.
Ich bin sehr optimistisch, ehrlich gesagt. Alex ist wieder richtig gut drauf.
Also ich glaube, dass es zumindest seit 2 Jahren gibt es irgendwie keinen Zweifel mehr, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat.
Ja, definitiv.
Ich finde es so schade, dass jetzt eine Verletzung dazwischen kommt, weil so wie jetzt gerade die Top 5 ausschauen, dort kann er jeden schlagen. Also die sind alle Monster, so.
Ja, klar.
Und im MMA kann immer alles passieren.
Ja.
Aber er steht ihnen nun um nichts nach.
Und Blachowicz war sehr dominant eigentlich.
Und beim Blachowicz-Kampf hat man auch gesehen, also es war jetzt nicht, dass es war von beiden Seiten nicht die pure Dominanz, aber man hat gesehen, Alex kann auf dem Level absolut mitkämpfen.
Ja.
Und zweite Runde war sehr dominant vom Alex. Und ich glaube, dass die dritte Runde richtig cool geworden wäre. Und die vierte und die fünfte. Aber ich glaube, in der dritten hätte er dann erst richtig aufgedreht.
Vor allem hat er gesagt, er hat sich so ein bisschen aufgespart.
Ja, also das so bitter, dass der Kampf so beendet wurde. Ja, schade.
Aber und so gesehen hat er noch nie richtig, richtig verloren. Also es war immer irgendwie...
Seinen ersten, allerersten Kampf vielleicht.
Ja, okay.
Seinen allerersten Kampf.
Das mit stimmt.
3 Monaten MMA-Erfahrung.
Ja, den habe ich Gott sei Dank nie gesehen. Gibt es da keine Videos, gell?
Ich glaube nicht.
Aber den hat er wahrscheinlich nur jede Sekunde davon im Kopf.
Ja, also der Kampf hat ihn ein bisschen im positiven Sinne traumatisiert, weil er gesagt hat, hey.
So, das möchte er nie wieder haben.
Ja, also es ist so schade auch jetzt mit der Verletzung, weil jetzt die perfekte Zeit gewesen wäre. Ja. Also das nächste Duell wäre 100%ig Jiří und Rakic gewesen. Und das ist einfach ein Kampf, egal ob es um den Titel geht oder nicht, von den Stilarten her, der Kampf, was gerade am meisten irgendwie Sinn macht auch.
Voll.
Zwei junge Upcoming Stars. Wenn der Alex jetzt noch ein Jahr braucht oder so, dann ist der Roster vielleicht wieder ganz anders.
Ja, ja.
Und dann ist wieder die Frage, okay, wieder sich auf neue Gegner einstellen.
Wer wechselt von einer anderen Gewichtsklasse wieder rauf oder runter?
Ich glaube, bis dahin kann es auch gut möglich sein, dass ein Ankalaev-Champion ist, der gerade jetzt so hinten nachkommt.
Ja, mit die ist immer zu rechnen.
Und ja, also Ankalaev kämpft jetzt gegen Smith, wo ich wenig Chancen für Smith sehe.
Ja, ja, das wird wieder so ein Kampf werden, ja.
Smith, eigentlich war mir Smith immer super sympathisch.
Voll, extrem.
Seit dem Alex-Kampf mag ich ihn gar nicht mehr. Seit dem Kampf, jedes Monat kommt ein Tweet oder ein Interview, wo er nochmal gegen Alex kämpfen will. Ja. Und ich denke mir, hey, eh schön, dass du so deine Niederlage wieder revidieren möchtest.
Aber
das war kein schöner verloren. Kampf. Ja. Das war einfach 15 Minuten richtig schlimm zum Anschauen. Ja. Aber ja.
Vielleicht war er noch ein bisschen fertig damals von diesem Einbruch in seiner Wohnung.
Ja, und den Glover-Kampf auch noch davor.
Oh ja.
Der auch ziemlich hart war.
Welcher Kampf nicht gegen Glover?
Und ich glaube, ich glaube nicht, dass der Smith den Ankalaev schlägt und dass Ankalaev der nächste Titelanwärter ist.
Ja.
Außer sie geben jetzt Blachowicz nochmal ein Rematch. Ich glaube, Blachowicz hat sich aber im Alex-Kampf auch doch ein bisschen mehr verletzt als erwartet am Auge.
Ja.
Schauen wir mal. Light Heavyweight ist echt spannend wieder geworden. Es gibt echt so ein paar Protagonisten, die alle super spannend sind.
Ja. Und Jiří hat auch gesagt damals, es war ein richtig harter Kampf. Er hat sich nicht gedacht, dass es so hart wird. Und er hat auch gedacht, dass seine Form noch nicht top war und dass eigentlich er viel mehr hätte sagen können.
Gegen Glover.
Gegen Glover.
Ja, was ich auch gehört habe von ihm, ist, dass er sagt, er möchte ein bisschen seinen Stil verändern. Mhm. Oder zumindest er muss bei manchen Sachen vorsichtiger sein. Das fand ich irgendwie krass, weil das ist immerhin das, was ihn auszeichnet und das Ding, mit dem er Champion geworden ist. Und die Frage ist auch, wenn du das so lebst wie der Typ und seit 10 Jahren diesen Stil fährst, wie sehr kannst du das verändern? Vielleicht für eine Runde.
Ja.
Und danach.
Aber er hat den ersten Schritt schon gewagt und er hat sich seine Samurai-Frisur abrasieren lassen, was ich echt krass gefunden hat, weil er gesagt hat, er will die alte Energie loswerden, es beginnt jetzt was Neues.
Wirklich?
Ja, der hat es abrasiert.
Aber ich glaube, dass das auch davor immer Extensions waren oder so.
Nein.
Ich glaube, dass das nicht komplett seine Haare waren, sondern immer zum Teil.
Aber es waren so ein Dezimeter, war auf jeden Fall seins.
Also ich glaube, dass er schon ein bisschen längere Haare dort hat, aber immer so diesen Zopf sich...
Dann noch ein bisschen, mit Bandeln und so hat er ziemlich viel drin gehabt. Aber seine normalen Haare waren über einen Dezimeter lang.
Ja, wie unser Leo.
Ja.
Aber ich glaube, dass das in dem Moment, wo du der Champion bist, dann ändert sich auf jeden Fall einiges. Und das hat man auch bei vielen Kämpfern gesehen, wie sich der Stil dann erst verändert hat. Und du bist auf einmal nicht mehr der Jäger, sondern du bist der Gejagte.
Ja, genau. Ja. Und die meisten sagen ja immer, es geht dann halt auch noch darum, für was du noch kämpfst und was wirklich deine Motivation ist. Und das stelle ich mir richtig schwer vor, wenn du alles erreicht hast.
Ja, vor allem, wenn du lange Champion bist. So wie ein Jones es halt war oder so.
Ja.
Oder auch ein Anderson Silva damals. Und auf was trainierst du hin? Du hast nicht mehr so diese drei Leute vor dir, wo du denkst, okay, jetzt mache ich das, ich passe mich an denen, sondern alle wollen nur dich haben. Es gibt 100 Kämpfer auf der Welt, die jeden Tag deine Videos anschauen und sagen, okay, ich will ihn schlagen.
Ja.
Ist auch ein Privileg, aber es ist ein anderer Druck wieder.
Jemanden, den auch jeder schlagen möchte, ich habe es nicht so mit Gendern, aber das ist Valentina Shevchenko. Die hat letztens gewonnen gegen die Tyler Santos. Ich habe den Kampf gesehen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Das war ein bisschen sehr früh in der Früh, nach einem langen Tag. Und hast du zufällig? Du hast das auch nicht gesehen, gell?
Nein, ich habe es zugeben. Wie ist der Kampf ausgegangen? Also,
Valentina hat gewonnen, aber ich weiß nicht einmal mehr wie. Ich weiß nur noch, dass sie gesagt hat, sie hat ihr Herz und ihre Seele im Oktagon gelassen. Ich merke mir so etwas, aber leider nicht mehr.
Das hört sich aber dann nach einem krassen Kampf eigentlich an.
Ja.
Bei der Valentina frage ich mich auch seit 3 Jahren, wer die besiegen soll.
Wer die besiegen soll, ja, ich weiß, ja. Sie ist so super und so sympathisch, echt unglaublich.
Ich fand es witzig, weil sie ist aus Kirgisistan, habe ich das richtig gesagt? Und das erste Interview, was ich von ihr gesehen habe, war auf Spanisch. Weil sie lebt ja in Peru.
Genau.
Und ich habe mich gar nicht mehr ausgehört, dann habe ich gecheckt, ah, okay, sie lebt dort. Hm.
Und die spricht irgendwie, glaube ich, 12 Sprachen oder so. Und jeder Mann,
ja, die man sieht, ist ziemlich smart, ja.
Ja, in so ein Spy. Aber
ah, stimmt, da gibt es immer die Vermutung, dass sie eine russische Spionin ist. Ja.
Das wird so viel Sinn machen.
Ja, aber Spionin und UFC-Champion gleichzeitig. Ja. Dann bist du echt
ziemlich geil.
Ziemlich krass, ja.
Andere krasse Paarung waren dem Abend auch noch die Zhang Weili gegen die Joanna.
Hier, Jacek.
Danke.
Ich musste den Namen lernen, weil meine Freundin ist Polin.
Ja.
Und ja, die hat mich halt immer ausgebessert. Joanna Jędrzejczyk. Ich hoffe, ich sage es richtig. So schlafe ich auf der Couch, wenn ich zu Hause bin.
Wir werden die alle noch fragen. Ich fand es lustig. Ich habe von dem Kampf weiß ich auch nicht mehr viel. Aber was ich cool gefunden habe, war, davor haben sie ja was die Pressekonferenzen und jeder ein paar Interviews und so. Und jeden von der Karte haben sie irgendwie aufschreiben lassen, den Nachnamen von der Joanna.
Oh nein.
Und niemand hat es richtig schreiben können. Ich meine, ich kann es nicht einmal aussprechen. Also.
Die Arme.
Ja.
Aber ich glaube, das ist ja mittlerweile bewusst, dass es ein schwieriger Name ist. Ja, die war eigentlich auch ein sehr dominanter Champion.
Die war richtig gut.
Da gab es echt eine Zeit, wo auch jeder gesagt hat, wer soll die besiegen?
Ja.
Dann hat sie gegen die Rose verloren, nach, ich weiß nicht, wie lange sie Champion war. Sicher ein paar Jahre.
Voll.
Und dann kam der erste Kampf gegen Weili und das ist ja bis heute, glaube ich, der krasseste Frauenkampf in der UFC.
Mhm.
Oder einer der krassesten. Und ich glaube, da hat sich jeder auf den zweiten Fight gefreut.
Ja, und der ist wieder sehr ähnlich ausgegangen. Weili gewonnen und Cecevic, oh, okay, ich sag's wieder falsch.
Wie? Joanna.
Joanna hat danach gesagt, ja, jetzt lassen wir's. Jetzt ist genug. Nach 19 Jahren in dem Fight-Business hat sie gesagt, sie tritt genau, jetzt Karriere zurück.
Ende. Hat die Handschuhe abgelegt im Oktagon?
Das habe ich nicht genau gesehen.
Also beim Ringen, bei uns war das immer so, wenn du aufgehört hast zum Ringen,
ja.
Hast du nochmal deine Ringerschuhe in die Mitte vom Ring gelegt, so als Zeichen, okay.
Urschön.
Gibt es bei der Olympiade ganz, ganz viele Videos und Szenen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, in jedem Sport super emotional, wenn einer, der lange dabei ist und jemand, der die Szene so geprägt hat. Weil die Joanna hat fürs MMA, also die hat nicht nur fürs Frauen-MMA, sondern generell fürs MMA die Szene mitgestaltet.
Ja.
Das ist immer super emotional.
Ja, ich habe das schon öfters gesehen mit den Handschuhen und so Sachen im Ring ablegen, aber bei ihr war sie nicht mehr. Aber was ich gesagt habe, war, dass irgendwie, ja, sie tritt zurück und es war echt hart und sie hat sich 5 Monate auf den Kampf vorbereitet und dass sie da mit der Backfist halt erwischt wird, war halt echt ein bisschen Pech.
Also hat sie vorher schon den Plan gehabt, eigentlich zurückzutreten oder hat sie es Ausgang des Kampfes abhängig
gemacht? Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat gesagt davor schon, das ist wahrscheinlich der letzte wird, aber immer am 34, passt auch, 19 Jahre in dem Sport und sie hat halt gemeint, ja, ein großer Teil ihres Lebens war nur MMA. Und sie ist dafür geboren, aber jetzt kommt einmal Familie und Zeit für sich und für Freunde.
Klar, die hat eh so eine Karriere hingelegt.
Ja.
Alles cool. Das ist auch das klassische Alter, glaube ich, wo man aufhört. Außer du heißt Texera anscheinend.
Ja. Ja. Sie hat auch gesagt, sie ist froh, dass sie immer keine Weightcuts mehr hat und keine Training und Essenssachen on point bringen muss. Also.
Ja, es ist halt so, Sport ist halt so ein Job, der dich 24 Stunden begleitet.
Ja.
Selbst wenn du auf Urlaub bist, hast du die ganze Zeit im Kopf, ah, ich sollte nicht zu viel Eiscreme essen, ich sollte das nicht zu viel machen, also es ist immer dabei. Du bist auch immer im Training.
Ja.
Zumindest, wenn du körperlich nicht trainieren kannst, schaust du die Kämpfe an, denkst die ganze Zeit ans Kämpfen, also ist wahrscheinlich bei jedem Sport so.
Ja, klar, das ist emotionaler anstrengend irgendwann.
Und das ist halt, wie wenn du deinen Job halt 24 Stunden mit dir rumträgst und immer diesen Druck hast, immer diesen Stress. Denkst, boah, ich könnte jetzt ein bisschen mehr machen, ah, da könnte ich noch mehr trainieren.
Ja.
Dort ist noch ein paar Prozent zum Rausholen. Ich glaube, da kennst du hunderte Geschichten als Sportjournalistin.
Und ich liebe die Geschichten. Das sind so schön irgendwie. Andererseits auch traurig, weil du weißt, dass jeder Sportler irgendwann einmal aufhören muss. Und der Moment, der nimmt mich auch immer mit, weil ich weiß, wie schwer das sein muss, einfach etwas, das du dein ganzes Leben lang kennst. Du kennst nur das, du machst nur das, du bist mit Leib und Seele drinnen. Und
plötzlich seitdem du ein Kind bist meistens, ja.
Und plötzlich ist es nicht mehr da. So wie Tom Brady damals gesagt hat, er geht in Pension. Und ich habe zu einem Kollegen gesagt, er hat sich gefreut, dass er endlich weg ist, weil der ist kein Tom Brady-Fan.
Brady-Fan.
Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich aufhört. Und er hat gesagt, Silvana, der ist gerade zurückgedreht. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß nicht, wenn du Tom Brady bist, du hast jedes Wochenende einfach dieses Stadion, das nur für dich schreit, gefühlt. Ja,
diese riesen Euphoriewelle, ja, die dir da entgegenschwappt.
Du hast deine Trainingskollegen, die Partner alle. Ich meine, so eine große Mannschaft, es ist einfach mega geil, am Platz zu stehen mit denen. Egal, ob du Flaschenträger bist oder einfach Quarterback. Mhm. Und das nicht mehr zu haben, das ist ja wie eine Sucht einfach.
Ja, das ist ja das. Du hast so diese Euphoriewelle, die Leute lieben dich, freuen dich an, da werden sicher Hormone freigesetzt, yeah, und von einem Tag auf den anderen ist das weg.
Ja.
Das ist sicher hart.
Richtig hart.
Und vor allem, man hat immer das Gefühl, wenn ein Sportler zurücktritt, dass er uralt ist. So.
Ja.
Das ist noch nicht, das ist das halbe Leben vielleicht. Ja. Oder ein Drittel des Lebens erst so, ja.
Ja.
Sie ist 34. Also wenn sie 80 Jahre alt wird, dann passiert da noch so viel.
Nein. Aber trotzdem hat man das Gefühl, die beste Zeit ist vorbei.
Ja. Ja, und dann
du, einen letzten Kampf, bringen wir den in 5 Minuten rein, weil ich glaube, wir haben dann alle was zu tun. Wir müssen, yes, dann mit Darko anfeiern gehen.
Yes.
Nicht nur noch über Kata gegen Emmett sprechen, 19. Juni, weil der Kampf war sehr ähnlich irgendwie wie Glover gegen Jiří, weil es nämlich auch super spannend war. Sehr abgeklärter Kampf, beide super kontrolliert und es war einfach, die Kombis von Kata waren richtig gut, es war bis zum Schluss spannend. Ich habe nicht gewusst genau, wer gewinnt. Ich habe mir dann gedacht, okay, Emmett hat mehr Schläge ins Gesicht kriegt, er hat fertig ausgeschaut, Bade haben unterm linken Auge,
das super. Das ist normalerweise ein guter Anhaltspunkt.
Ja.
Er hat mehr aufs Maul bekommen.
Ja. Und deswegen war ich mir ziemlich sicher, ich meine, die haben Bade super arges Cut unterm linken Auge gehabt, aber Cutter hat für mich besser ausgeschaut. Die Kombinationen waren schöner. Emmett hat zwar echt fette Overhand gehabt und gute Kombinationen auch, aber Cutter hat ihn zweimal mit dem Ellbogen ordentlich wirklich bearbeitet und Knie dazu. Und eigentlich bis zum Schluss Vollgas geben. Ich habe mir echt nicht gedacht, dass das so, dann so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Die Significant Strikes waren 119 zu 92 für Kata. Also der hat da viel mehr Significant Strikes gehabt. Trotzdem hat er verloren. Und das fand ich dann schon ein bisschen, ich meine, für Emmett freut es mich Vollgas, guter Typ und knapper Kampf. Trotzdem hätte ich das anders gesehen.
Also ich glaube, Kata war ja auch immer so bekannt als der beste Boxer in der Division. Bis zum Holloway-Fight, wo man dann gesagt hat, okay.
Aber Holloway ist auch richtig gut in Striking. Also.
Das
boah.
Trotzdem, Carter, sehr krasser Striker. Ich habe nicht den ganzen Kampf gesehen, ich habe mir nur die Highlights angeschaut, weil ich immer super faul bin.
Ja.
Oder einfach noch nicht so den freien Moment gehabt habe, alles nachzuholen. Aber es ist im Stand super hin und her gegangen. Ich glaube, diese eine Runde, die super entscheidend war die vierte Runde.
Ja.
Und wie sie immer oft ist, im Nachhinein jetzt diskutiert man ganz viel, ob die vierte Runde nicht fehlbewertet wurde. Weil die vierte Runde war für Emmett und an der Runde ist es dann quasi
gescheitert.
Zwei Runden für den einen, zwei Runden für den anderen, wo es ziemlich klar war.
Mhm.
Und die vierte Runde war so auf der Schippe und ja, da beschweren sich jetzt ganz viele, dass der eine Judge es eben dem Emmett gegeben hat.
Ja, und das war was, 48 zu 47 von den Punkten für Emmett am Punkt?
Genau, also wirklich.
Super
cool. Solche Kämpfe können immer in beide Richtungen gehen. Ich müsste mir ganz genau den ganzen Kampf anschauen, dass ich meine Bewertung abgeben kann. Aber sowas, was das Feedback von den Zuschauern ist, sagt man, dass es ein bisschen eine Robbery war.
Ja, voll. Aber gibt es das, dass man dann zum Beispiel bei so einem 5-Runden-Kampf, dass man dann sagt, okay, es haben beide gewonnen oder muss es da immer einen Sieger geben?
Weil ja, es gibt dann Unentschieden.
Ja, ich habe das nämlich noch nie gesehen bei 5-Runden-Kämpfen Unentschieden.
Sollte es bei 5 Runden auch geben, aber es muss halt eine Runde als unentschieden gewertet werden. Muss es immer,
ja,
damit es ein Unentschieden gibt.
Ja.
Lass mich überlegen, mir fällt jetzt auch kein 5-Runden-Kampf ein oder so war. Ich weiß, bei den Titelkämpfen ist halt immer so, im Zweifel gewinnt der Champion.
Ja,
du musst den Champion schlagen, um zu gewinnen. Weiß ich gar nicht, müsste ich echt nachschauen.
Na, sehr wurscht.
Aber Draw ist halt immer so, dann fühlen sich beide wie Verlierer, habe ich das Gefühl.
Ja. Stimmt auch wieder.
Ja. Also ich habe ganz oft Kämpfe gesehen und im Zweifel immer, wenn ich nicht weiß, wer gewonnen hat, stelle ich mir vor, wenn ich weniger als Verlierer sehe. Nicht, okay, wer hat den Kampf gewonnen, sondern, na, der hat den Kampf nie verloren. So.
Okay, so ist noch nie gesehen.
So habe ich es immer. Also wenn der jetzt der Verlierer ist, bei wem würde es mir schlechter gehen, wenn er der Verlierer ist?
Aber das ist auch nicht ganz so objektiv, oder?
Na klar.
Okay, bei mir war es auch nicht objektiv. Ich fand einfach, ich habe davor schon gedacht, Kata wird gewinnen und war sehr auf seiner Seite. Muss ich auch dazu sagen.
Ich möchte auch kein Punktrichter sein. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich, also letztes Mal beim Dominik ist mir aufgefallen, wo wir in der Ecke waren, die erste Runde hat, also Philipp und ich waren in der Ecke, und die erste Runde haben wir gedacht, dass wir verloren haben. So. Ja. Wir sagen Dominik in der Ecke, hey, wir holen uns jetzt die zweite Runde, die hat der Dominik eindeutig gewonnen. Und dann in der Pause haben wir gesagt, okay Dominik, wir brauchen die Runde zum Gewinnen. Die erste Runde haben wir verloren, die dritte Runde muss uns gehören. Und im Nachhinein beim Video anschauen, finde ich, hat der Dominik auch die erste Runde gewonnen. Und auch die Punkterichter haben die erste Runde dem Dominik gegeben.
Ja.
Bei mir ist es halt genauso, wenn ich die Videos anschaue, dann sehe ich immer die Leistung von den eigenen Athleten viel mehr. Wenn ich live vor Ort bin, sehe ich immer die Leistung vom Gegner viel mehr.
Ah, okay.
Also immer wenn ich live vor Ort bin, dann sehe ich gar nicht so die Stärken von unseren, sondern denke mir bei jedem Schlag, ah, okay, da war der andere besser. Auch wenn es nicht so ist.
Ja.
Vielleicht ist es die Aufregung, vielleicht, dass man auch als Coach keinen Fehler machen will. Weil ich könnte mir nie verzeihen, wenn ich zu einem in der Ecke sage, hey, du hast den Kampf schon gewonnen, mach easy die letzte Runde, die brauchen wir eh nicht gewinnen. Und das passiert das ab und zu, das habe ich selber mitbekommen. Oder halt, man sagt, riskier nicht so. Und in Wirklichkeit, da hast du die Runde noch nicht gewonnen. Ja. Aber ich möchte echt kein Punkterichter sein bei manchen Fights.
Definitiv nicht. Hoffentlich lässt Darkus heute nicht auf die Punkte ankommen.
Ich glaube nicht. Also, wenn es nach Punkte geht, dann ist es, glaube ich, trotzdem sehr dominant und es gibt keine Zweifel. Ich glaube, dass die ersten zwei Runden super spannend sind und dann wird sich schon so langsam abzeichnen.
Ja.
Ich glaube, dass der Darko konditionell eine Spur besser ist als der andere, aber das ist halt, kann man auch nicht so, das wirkt halt von außen so.
Ja.
Wenn man sich die anderen Kämpfe angeschaut hat, kann sein, dass der super fit ist. Würde ich ihm raten beim Titelkampf so.
Wäre nicht schlecht eigentlich.
Aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Darko volle Luft hat für 5 Runden. Das heißt, die 4. und 5. Runde wird er auch noch voll da sein.
Ja. Wir freuen uns schon.
Ja, jetzt habe ich den Kampf ein bisschen vergessen. Jetzt bin ich wieder nervös, Silvana.
Sorry.
Jetzt bin ich wieder nervös.
Wir müssen jetzt eh zusammenpacken und dann geht es bald los für uns.
Ja, jetzt geht es ab in die Halle. Und dann heißt es wie immer, warten, warten, warten. Das ist das Schlimmste.
Ja, 5 Stunden.
Und Darko hat den
letzten Kampf.
Hauptkampf. Das heißt, wir kommen dran um 23.30 Uhr oder so.
Ja.
Wie soll ich das aushalten?
Mit einer Podcast-Folge mit mir.
Yes. Ja, dann können wir noch 3 aufnehmen.
Ja, das stimmt, aber das ist zu viel. Das bock ich doch nicht. Markus, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Mir auch. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel um den heißen Brei immer rumgeredet, weil ich immer so abschweife und viele Geschichten aus dem Kämpfen erzähle.
Aber ich finde das auch super spannend.
Aber danke dir auf jeden Fall, dass ich endlich auch mal dabei war. Ja, normal bin ich so stiller Zuhörer.
Du bist mein Reserve-Podcast-Mensch, weil du hast auch super Mikro und falls mal jemand abspringt kurzfristig, kann ich die immer anrufen.
Stimmt, wir haben dasselbe Mikrofon.
Und wir lieben das Mikrofon.
Auf jeden Fall.
Shure SM7B, super geil.
Das klassische Radio-Moderatoren-Mic.
Ja, bestes. Cool.
Shure hat uns nicht gesponsert dafür.
Nein, leider. Das wäre mal was, ha? Passt. Dankeschön.
Bis bald. Danke dir. Tschüss.
Ciao. Das war Podcast Folge 66, Fight Report Nummer 16 mit Markus Haas. Darko Banovic hat seinen Kampf am Samstag in der Nacht leider nach Punkten verloren. Was ich auf der Kampfveranstaltung aber Positives mitgenommen habe, war ein Darko, der sich in den letzten Monaten und auch eigentlich Jahren super entwickelt hat. Die Ausdauer ist besser geworden, er hat super gekämpft und es hat halt leider einfach das letzte Prozent ein bisschen gefehlt, um auch die Punkterichter zu überzeugen. Ich habe das Gefühl, dass das Ergebnis nicht wirklich sein Können widerspiegelt, aber daran können wir jetzt nichts ändern. Es ist trotzdem schön zu sehen, dass es stetig bergauf geht und hoffentlich beim nächsten Kampf endlich wieder ein Sieg herausschaut. An diesem Abend gab es eine sehr erfreuliche Nachricht auch, nämlich Michael Riesch hat seinen Boxkampf gewonnen. Wie das passiert ist und wie es ihm ergangen ist, das wird er uns dann in einem Monat erzählen beim nächsten Fight Report. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen guten Start in den Montag und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.